Heute möchte ich zusammen mit euch ein Jubiläum feiern. Seid ihr bereit? Ja, das hört man gern. Ne? Die meisten Jubilare und Jubilarinnen, denen man zu einem Abschluss oder zu einem besonderen Tag gratuliert, sind relativ jung, so zwischen einem und 100 Jahren. Unser Jubilar ist stolze 1700 Jahre alt. Und es ist auch kein Mensch und keine Person, sondern es ist eine Zusammenkunft, aus der ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis entstanden ist. Vor 1700 Jahren trafen sich Vertreter aus der ganzen christlichen Welt zum ersten ökumenischen Konzil in Nicäa, um zentrale Fragen des Glaubens zu klären. Nicäa liegt in der heutigen Türkei und heißt jetzt Isnik. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Lust auf und Freude an der Beschäftigung mit Kirchengeschichte und Dogmengeschichte. Das werden wir im ersten Teil zumindest ein bisschen brauchen, damit wir überhaupt verstehen, was denn dieses Jubiläum heute noch für eine Bedeutung hat, warum das heute sogar noch Auswirkungen hat. Ich denke, das hat die Theologie weltweit geprägt und auch unseren Glauben bis auf diesen Tag. Und deswegen steht 2025 zu Recht dieses besondere Jubiläum an, 1700 Jahre. Es liegt an mir, Rahel. Ich muss hier noch einschalten. Dann geht's. 1700 Jahre Konzil von Nicäa. Und was dort bei dieser historischen Kirchenversammlung beraten und entschieden wurde, ist bis heute auch konfessionsübergreifend von Bedeutung. Und dort wurden verschiedene Fragen diskutiert. Eine davon war, wann ist denn der richtige Termin, um Ostern zu feiern? Zentralere Fragen waren, wie geht denn das eigentlich, ein Glaubensbekenntnis zu formulieren? Und die ganz wesentliche Frage und die auch bis heute eine große Auswirkung hat, war die Frage, wie verstehen wir denn eigentlich Gott? Wie verstehen wir das Wesen von Gott und insbesondere von Jesus? Im zweiten Jahrhundert ging schwer vorstellen, aber so ab dem zweiten Jahrhundert ging in theologischer Hinsicht in der damaligen Welt richtig die Postaktionen beteiligt. Ich weiß nicht, ob du gerne dabei gewesen wärst. Ich hätte mich gerne an manchen Diskussionen beteiligt. Aber ja, ist nicht mehr so. Das hat sich sehr verändert, finde ich. Ne? Und neben der Diskussion kam es da auch zu heftigen Auseinandersetzungen. Also es wird auch gesagt, ich werde hinterher einen Teil, da geht es um die Einheit der Kirche, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, also da ging es handgreiflich zu. Es gibt eine Legende, da ist einer aufgesprungen und hat den sogenannten Irrlehrer geohrfeigt und der musste dann irgendwie in polizeilichen Gewahrsam genommen werden und so. Also die haben um die Einheit richtig gerungen, ne? Kann man so sagen. Und das ist ja irgendwie auch was Tolles. Also im Grunde ging es 5 Jahrhunderte lang um diese Fragen, wie ist das eigentlich zu verstehen mit diesem Gott und Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie das, was wir heute Trinität Gottes nennen. Und dass die 500 Jahre lang diskutiert und gekämpft haben, zeigt, dass dieses Thema nicht wirklich easy ist. Wir tun heute so, als wäre das alles irgendwie sonnenklar, aber das ist es beileibe nicht. Und es gab mehrere Versuche, ein irgendwie verbindliches Bekenntnis für alle Christinnen und Christen zu formulieren. Zum einen gab es natürlich auch die Notwendigkeit, das zu tun, um gegenüber dem Judentum deutlich zu machen, was man denn als Christ unter Monotheismus versteht, was bedeutet denn das für mich als Christ Und gleichzeitig hat natürlich der Glaube selber nach mehr Klarheit verlangt. Übereinstimmung gab es von Anfang an darin, dass Gott einer ist, dass man also nicht an zwei oder drei Götter glaubt. Und auf der anderen Seite war klar, dass dieser Gott sich auf eine dreifache Weise geoffenbart hat. Wie lässt sich denn als Sohn und als Heiliger Geist? Aber wie lässt sich denn das zusammenbringen? Wie kann man das verstehen? Wie kann man das formulieren? Wie ist es möglich, ohne den Vater und den Sohn gleichzusetzen und die Unterschiede zwischen ihnen aufzuheben, sodass der Sohn nicht bloß eine Maske ist, hinter der sich Gott Vater verbirgt? Fragen über Fragen. Insbesondere auch, wie sollte man diese Glaubensartikel auf eine Formel bringen? Dabei war ganz zentral, wie verhält sich der Vater zum Sohn? Das machte zunächst die größten Schwierigkeiten. Wie der Heilige Geist zu verstehen ist, stand in dieser Frühzeit schon auch, aber noch nicht wirklich zentral auf dem Plan. Und auch eine ausgewiesene Trinitätslehre wurde erst sehr viel später formuliert. Zu den Fragen nach dem Verhältnis von Vater und Sohn kam es natürlich zu unterschiedlichen Ideen und auch Lehren. Und eine Richtung, die auf den Priester Arius aus Alexandrien, das ist in Ägypten, zurückgeht, der sogenannte Arianismus vertrat die Meinung, es dürfe auf keinen Fall eine Wesenseinheit von Vater und Sohn ausgesagt werden. Warum? Gott, und damit meinte Arius immer Gott Vater, ist unwandelbar. Sein Wesen absolut transzendent und unteilbar. Also muss alles andere erschaffen sein. Das heißt, es muss aus dem Nichts hervorgegangen sein. Im Ergebnis kommt man da zu einem Stufenmodell und zu einer krassen Unterordnung des Sohnes unter den Vater. Und zu Ende gedacht, endet man bei diesem Modell bei drei Göttern. Und in der daraus folgenden Auseinandersetzung in der Kirche, dem sogenannten arianischen Streit, ging es zentral um die Frage, ob Jesus Christus ein Geschöpf ist, das weit unter Gott steht, oder ob er selbst Gott ist. Und diese Lehre war besonders im Osten des Römischen Reiches weit verbreitet. Und genau das sollte auf dem Konzil von Nicäa geklärt werden. Aber wie kam es denn überhaupt zu diesem Konzil? Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der sich an seinen Geschichtsunterricht und Römisches Reich so diese Thematik noch ein bisschen erinnern kann. Ich glaube, bei mir hätte es da schlecht ausgeschaut. Aber im Jahr 312 setzte sich Konstantin der Erste, und das könnte vielleicht ein bisschen was zum Klingen bringen, in der Schlacht an der Milvinischen Brücke, und das ist bei Rom, setzte dieser Konstantin sich erfolgreich gegen den Maxentius durch. Und das Besondere war, dass vor dieser Schlacht der Konstantin, so zumindest die Legende, eine Vision hatte. Und er hat ein Kreuz gesehen und er hat eine Stimme gehört, die gesagt hat, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und was ist geschehen? Er hat tatsächlich gesiegt. Und also von Ost und dieser Konstantin dann Alleinherrscher des Römischen Reiches, also von Ost und von West. Und damit hängt dieses Konzil auch zusammen, weil plötzlich ja auch die Kirchen sozusagen in einem Reich wieder vereint waren. Und damit war der natürlich Kaiser des gesamten Römischen Reiches. In der Folge wendete sich der Kaiser dem Christentum zu und es kam zur sogenannten Konstantinischen Wende. Und etwas später, im Jahr 380 erst, wurde das Christentum dann unter Kaiser Theodius zur Staatsreligion. Das bedeutet, zur alleinigen Religion im Römischen Reich. Jeder Mensch im Römischen Reich musste orthodoxer Christ sein. Und das brachte für das Christentum gravierende Veränderungen mit sich. Insbesondere im Missionsverständnis kann man sich vorstellen. Und das hatte nicht nur positive Auswirkungen. Bei seinem Amtsantritt fand dieser Konstantin die Kirche im Osten mitten in einem heftigen Streit. Bei dem Streit der Griechischen hatte er im Grunde keinen blassen Schimmer, worum es bei dem Streit der Griechischen in der griechischen Theologie überhaupt ging. Er sah den Streit um die Trinität lediglich als ein, Theologengezänk halt, ne? Und da hatte er eine gute Idee, hat er gesagt, lass doch das alles weg und vermeidet jede Spekulation und trefft euch in Liebe und Eintracht. Aber es hat nicht so gut funktioniert. So einfach ging es dann doch nicht. Andererseits kam es Konstantin darauf an, den kirchlichen Frieden wiederherzustellen. Denn er hatte seiner Kirche oder der Kirche im Römischen Reich viele Aufgaben zugedacht. Das erste war, dass die eingerissene Sittenlosigkeit auflösen sollten. Heute würde man sagen, die sollen die Menschen zu einem ethischen Leben ermutigen. Und als zweites war ihm wichtig, dass die reine Gotteslehre irgendwie verbreitet wird. Und als letztes, nicht ganz uneigennützig, hat er darauf gehofft, wenn die Kirche geeint ist, dass sie dann auch den Segen für ihn, für den Kaiser und das Reich natürlich erflehen und dann natürlich auch bekommen wird. Die Kurzformel dieser Aufgabenstellen lautete Einheit des Reiches durch Einheit der Kirche. Und Konstantin war schlau genug, das nicht politisch, sondern religiös anzugehen. Und so kam es, dass sich Konstantin dieses Streites der Theologen annahm und zur ersten großen Zusammenkunft der immer noch jungen Kirche eingeladen hat. Und wo hat dieses Konzil stattgefunden? In der kaiserlichen Residenz in Nizäa. Und das war für die Kirche und für ihre Vertreter eine ganz neue Situation. Und die hat vielleicht auch ein bisschen den Gang der Verhandlungen in Nizäa beeinflusst. Plötzlich war man wer, wurde vom Kaiser in dessen Residenz eingeladen. Und schon bei der Anreise hat man die Bischöfe, was bis kurz vorher hohe Staatsbeamte behandelt. Erinnern wir uns, was bis kurz vorher passiert ist. Die Christen waren eine kleine, unbedeutende Splittergruppe im Römischen Reich, die 300 Jahre lang blutigst verfolgt worden ist, mit kleinen Atempausen zwischendurch. Und gleichzeitig hat die Christenheit in dieser Zeit ein Wachstum erlebt, das seinesgleichen sucht. Gewaltiges Wachstum und Zulauf aus allen Gesellschaftsschichten. Und zuletzt, kurz bevor Kaiser Konstantin, vor diesem Kaiser Konstantin, gab es unter einem anderen Kaiser eine der schwersten Christenverfolgungen, die erst 313 geendet hatte. Und jetzt diese Wende. Zum ersten Mal in der Geschichte war man im Römischen Reich nicht mehr die Verfolgte, sondern die offiziell geduldete und teilweise schon anerkannte und in manchen Bereichen auch geförderte Religion. Die Menschen haben sich vermutlich die Augen gerieben und mit den Köpfen geschüttelt und sich gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Wie gesagt, waren die Gemeindevertreter Gäste des Kaisers und er beherbergte sie in seinem Palast. Der Wahnsinn, wird sich manch einer gedacht haben. Und dort im Palast fanden auch die Verhandlungen statt. Und zwar vom 20. Mai bis 25. Juli 325. Und das Besondere daran war, dass auch der Kaiser daran teilgenommen hatte. Deutlicher konnte niemand den Wechsel der Dinge konnte niemandem der Wechsel vor Augen geführt werden. Und da ist es doch selbstverständlich, wenn die Bischöfe dem Kaiser danken, indem sie ihm auch möglichst weit entgegenkamen. Denn bei den langen Verhandlungen griff der Kaiser öfter persönlich ein. Auch wenn er vielleicht selber nicht den größten Durchblick hatte, ließ er sich von seinen bischöflichen Beratern über die Kleinigkeiten genauer unterrichten. Das entscheidende Stichwort in diesem Konzil und was dann hinterher auch im Jesens 1 auf Griechisch Homo Usius. Und es stammt von niemand anderem als vom Kaiser selbst. Wahrscheinlich ist es ihm von einem Ratgeber eingegeben worden und weiter nichts als die griechische Übersetzung, die man schon bei Tertullian findet, dass der Vater und der Sohn von einer Substanz sind. Der Durchbruch war da. Und es wurde ein feierliches Bekenntnis mit folgendem Wortlaut formuliert. Wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge und an einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, aus dem Vater gezeugt, den einzig Geborenen. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott aus wahrhaftigen Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alle Dinge geworden sind, sowohl die im Himmel als auch die auf Erden, der um uns Menschen und um unseres Heils willen herabgekommen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tag auferstanden ist, aufgefahren ist in die Himmel und kommen wird, um Lebende und Tote zu richten und an den Heiligen Geist. An das Bekenntnis schloss sich unmittelbar die Verwerfung der Irrlehren, insbesondere der Lehre des Arius an. Und ganz spannend war, also die meisten, die dorthin gekommen sind, das waren ca. 300 Kirchenführer, waren die meisten eigentlich sogenannte Arianer. Aber alle, bis auf zwei und den Arius, haben ihre Unterschrift unter dieses Bekenntnis gesetzt. Und damit war der arianische Streit, nein, leider nicht, beendet. Also das ging noch ein bisschen weiter, und zwar noch einige lange Zeit. Und trotzdem kann man sagen, es war ein echter Durchbruch, eine Grundlage, auf der man jetzt weiterarbeiten und diskutieren konnte. Und die Frage ist natürlich, was haben wir denn heute, wollen wir ja immer wissen, was haben wir denn heute diesem Bekenntnis noch zu verdanken? Was ist denn bei all den Schwierigkeiten, die es da im Laufe der Zeit gegeben hat, geblieben? Was ist das Positive am Konzil von Nicea? Und dabei muss man insbesondere zwei Aussagen anschauen, nämlich die beiden hier, aus dem Wesen des Vaters und eines Wesens mit dem Vater. Diese zwei Sätze, die lassen sich natürlich auch wieder unterschiedlich interpretieren, ist ja klar. Dennoch, aus dem Wesen des Vaters besagt in erster Linie, dass Jesus der Logos wirklicher Sohn war. Also Sohn im wirklichen Sinn, dass es nicht nur um eine geistliche Sohnschaft ging, sondern um echte Sohnschaft, dass es sich um echte Sohnschaft handelt. Und damit ist betont, dass der Sohn dieselbe göttliche Natur hat wie der Vater, aus der er hervorgegangen ist. Jede andere Aussage, die auf den Begriff der Zeugung verzichtet, deswegen steht das in diesem Bekenntnis so deutlich, würde ja zwangsläufig zu der Forderung führen, dass der Sohn nicht nur ein anderer, sondern auch etwas anderes ist als der Vater, nämlich eben nicht Gott. Der Begriff der Zeugung ist darum von besonderem Gewicht. Er soll den Gedanken ausschließen, als wäre der Sohn aus dem Nichts ins Leben gerufen worden und als hätte es eine Zeit gegeben, zu welcher Gott Vater allein war. Wenn er denn allein gewesen wäre, dann wäre er aber auch nicht der Vater gewesen. Auf diese Weise wird, also mit dieser Formulierung, wird die Unveränderlichkeit und Ewigkeit Gottes bezeugt und damit natürlich auch die Unveränderlichkeit und Ewigkeit zugleich vom Sohn ausgesagt. Und das ist das wesentliche Erbe des Konzils von Nicea. Sondern mit hält fest, Jesus Christus ist kein Teil der Schöpfung, sondern mit Gott, dem Vater selbst, Urheber der Schöpfung. Oder anders gesagt, Jesus ist eines Wesens mit Gott. Das Konzil hatte entschieden, dass Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist. Und wenn der Streit weiterging, förderte diese Übereinkunft den Frieden im Reich. Und damit hatte Konstantin natürlich auch sein politisches Ziel erreicht. In Nicea ging es nicht nur um den Versuch, die Frage der göttlichen die Frage der göttlichen Einheit und die Verschiedenheit der Personen zu lösen. Auch die Stellung des Heiligen Geistes wurde ja hier nur sehr knapp formuliert, wie ihr gesehen habt, eben wir glauben an den Heiligen Geist. Aber das kam ja später noch. Aber mit eines Wesens, mit dem Vater, war ein entscheidender Druck, der das Weitere gelegt. Es war so etwas wie ein Pflock, der eingeschlagen, an dem sich in Zukunft alle orientieren konnten und mussten. Und wenn wir mal überlegen, was hat denn das eigentlich für eine praktische Konsequenz? Ich will ein kleines Beispiel mal erzählen. Mir ist die letzten Wochen tatsächlich zweimal, wahrscheinlich einfach, weil ich mich gerade mit der Thematik beschäftigt habe, ist mir zweimal gesagt worden, als Jesus auf der Erde war, hat er seine Göttlichkeit abgelegt. Und da geht es immer um die Diskussion, ob Jesus sozusagen aus seiner Göttlichkeit gehandelt hat oder ob er aufgrund oder durch den Heiligen Geist gehandelt hat. Ich weiß nicht, ob es da einen großen Unterschied gibt, aber sei mal dahingestellt. Allein diese Aussage, er hat seine Göttlichkeit abgelegt, würde in der Konsequenz bedeuten, dass wir diese Lieder, die wir heute früh gesungen haben, alle nicht singen können. Weil dann wäre Jesus nicht der Retter. Wenn nur ein Mensch für uns am Kreuz gestorben ist, dann sind wir hier umsonst zusammen. Dann ist keiner von uns erlöst, weil Jesus als Gott ans Kreuz gegangen ist und für die Schuld der Menschheit gestorben ist. Und das ist was ganz Wesentliches an dieser Gottheit Jesu festzuhalten. In Nicea, das habe ich glaube ich schon gesagt, den Pflock haben wir auch, genau. Die Ausdifferenzierung, also wie es dann weiterging, das haben dann weitere Konzile gemacht. Und wir haben ja heute das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Und auch da gibt es eine Entwicklung. Und in diesem Glaubensbekenntnis von Nicea gab es auch eine weitere Entwicklung, die im nächsten Konzil dann formuliert worden ist und die auch heute in vielen Kirchen noch gesprochen wird. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn eigentlich so ein Glaubensbekenntnis? Ein Glaubensbekenntnis ist ja irgendwie sowas wie eine kondensierte Form von dem, was wir glauben. Also da sind die zentralen Glaubensinhalte zusammengefasst. Und es hat den Sinn, dass die Gemeinschaft der Christen oder wer halt so ein Bekenntnis formuliert und die Gläubigen, dass die irgendwie Orientierung haben. so nach dem Motto, das gehört bei uns zwingend dazu. Und die andere Seite ist, dass so ein Glaubensbekenntnis immer auch ein Postulat, eine Stellungnahme nach außen hin ist, so etwas wie, das ist unsere gemeinsame Überzeugung. Und davon rücken wir erstmal nicht ab. Und ein Bekenntnis kann zudem nicht nur bei der Suche nach den Gemeinsamkeiten helfen, sondern auch dieses Gemeinschaftsempfinden. Wir sind ein Leib, irgendwie unter den unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen sehr stärken. Das gemeinsame Glaubensbekenntnis verbindet Christen weltweit. Und das ist doch wunderbar, oder? Dennoch sollten wir uns bewusst bleiben, diese Bekenntnisse haben Menschen formuliert. Es ist die Essenz unseres Glaubens, aber kein göttliches oder apostolisches Gesetz, so wie in dem Namen apostolisches Glaubensbekenntnis vielleicht fälschlicherweise suggeriert werden könnte. Und jetzt habe ich mal eine Frage, welches Glaubensbekenntnis haben wir hier eigentlich? Kann jemand mal was dazu sagen? Okay, dann sage ich es euch. Wir haben ein Glaubensbekenntnis. Das heißt, die Rechenschaft des Glaubens. Und da steht alles drin, was man wissen muss. Sehr zum Gebrauch empfohlen, so heißt es auch am Anfang. Und tatsächlich hat der Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz so ein Bekenntnis formuliert. Und das, glaube ich, ist eine ganz gute Sache. Und ich lese mal was vom Eingang oder Vorwort. Da heißt es, dieses Glaubensbekenntnis ist Ausdruck und Zeugnis der Übereinstimmung der Gemeinden im Glauben. Es kann also nicht selbst Gegenstand des Glaubens oder bindendes Glaubensgesetz sein. Als zusammenfassende Auslegung der Heiligen Schrift wird es durch diese begründet und begrenzt. Es setzt das apostolische Glaubensbekenntnis als gemeinsames Bekenntnis der Christenheit voraus und bleibt offen für die künftige Bekundung der Wahrheit. Und gerade das Letzte finde ich ganz wichtig, dass es offen bleibt für die künftige Bekundung der Wahrheit. Das heißt, im Ringen miteinander und der Bibel, der Heiligen Schrift, könnte es möglich sein, dass andere Erkenntnisse als die in dieser Schrift zusammengefassten Inhalte des Glaubens bedeutsam werden. Und dann sollte Gottes Wort vor Menschenwort den Vorrang haben. Und dann müsste sowas auch verändert werden. Dennoch, also herzliche Einladung, sich das anzuschaffen. Das ist richtig cool auch aufgemacht. Und 1000 Bibelstellen, wo man nachschlagen kann, wie denn die auf diese Gedanken kommen. Und das gibt es natürlich mittlerweile auch online. Vielleicht ist sowas ja auch mal was für einen Hauskreis, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ja. Frag. Ja, das erlebst du heute noch. Es erlebst du heute noch. Viel von Nicäa auch so gemeinsame Ringen, was man da in diesem Konzil von Nicäa auch so gut sehen kann. Und das gilt natürlich nicht nur für theologische Fragen, aber das gemeinsame Ringen ist auch heute noch unerlässlich und hat, glaube ich, eine starke Verheißung. Wenn wir im gegenseitigen Respekt aufeinander hören, auf die jetzt lebenden Christenmenschen und aus grauer Vorzeit, dann schenkt uns vielleicht Gott an Stritt bei strittigen Fragen genau das, was damals erlebt worden ist. Und der Heilige Geist, glaube ich, tut da sein Werk sehr gerne darin. Und das ist wunderbar, dass wir das bis zum heutigen Tag tun und feiern dürfen. Und wenn wir in strittigen Fragen vielleicht einen Kompromiss hinkriegen, dann geht es irgendwie weiter. Das ist oft so ein Anfang. Ich glaube, das sieht man ja auch in diesem Konzil, da ist so ein Anfang gemacht worden. Und dann ging es weiter, dann kommt ein nächster Schritt und ein nächster Schritt. Aber wenn man aufhört, miteinander zu reden und sich nicht mehr auszutauschen, und dann bleibt man nur noch dabei, die Probleme zu wälzen und nicht mehr nach Lösungen zu suchen. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache, dass, und das gilt für kleinste Gemeinschaften, gilt für Freundschaften, Partnerschaften, Ehen, Gemeinden, Kirchenverbände und letztendlich auch für ganze Gesellschaften, dass wir irgendwie im Gespräch miteinander bleiben müssen, dass wir nicht aufhören dürfen, uns nur abzustempeln und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Das Ringen um Einheit und das Ringen um Lösungen, das darf sein und das muss auch sein. Und in allem hoffen wir, dass Gottes guter Geist uns darin leitet. Aber noch mal kurz zurück zu den Ergebnissen des Konzils. Ohne Übertreibung kann man festhalten, das Konzil von Nicäa ist ein echter Meilenstein in der Kirchengeschichte. Da wurde ein klares Bekenntnis zur Gottheit von Jesus Christus formuliert. Und deswegen ist es auch heute noch so entscheidend wichtig. Und deswegen darfst du auch heute ein bisschen feiern, dass das damals irgendwie, dass die so lange miteinander gerungen haben, dass sie so eine gute Vereinbarung getroffen haben. Und das Jubiläum in diesem Jahr lädt uns Christen ein, die Wesensgleichheit von Jesus mit Gott, dem Vater, deutlich zu bekräftigen. Ich habe gerade ein kleines Beispiel genannt, warum das so wichtig ist. Und die Dreieinigkeit Gottes dürfen wir dann gemeinsam feiern und anbeten. In Umfragen wird deutlich, wenn man die Leute fragt, wer ist denn Jesus für dich, dann sagen viele, er ist ein Vorbild, er ist ein Lehrer, er ist ein guter Mensch oder Ähnliches. Also das sagen auch Christen so. Und da glaube ich, kann man raushören, es ist wirklich dringlich, es zu betonen, er ist eines Wesens mit Gott, dem Vater. Und vorhin habe ich das schon angedeutet, danach gab es nochmal dieses Bekenntnis, das habe ich jetzt aufgeschrieben, weil ich das nicht aussprechen kann. Da verhasple ich mich jedes Mal. Aber auf dem nächsten Konzil hat man das sozusagen nochmal erweitert. Und das ist dieses Bekenntnis, was bis heute neben dem apostolischen Glaubensbekenntnis in den Großteilen der Christenheit auch noch gesprochen wird. Nicäa ist auch eine Einladung an alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften auf dem oft holprigen und schwierigen Weg zur sichtbaren Einheit der Kirche weiterzugehen und nicht müde zu werden und damit dem Gebet und der Bitte von Jesus nachzukommen. Das habe ich vorhin unterschlagen, das ist... Das gehört noch zu eines Wesens mit dem Vater, dass wir auch mal eine Bibelstelle dazu haben, die das natürlich zum Ausdruck bringt, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und jetzt noch ein bisschen zu Johannes 17, wo Jesus bittet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jeder einzelne Christ, jede einzelne Christin ist hier aufgerufen. Und ich sage es ganz deutlich, wer gegen Ökumene ist, der muss wissen, was er tut. Die Einheit der Christen ist der innigste Wunsch von Jesus Christus. Und darum geht die Heilung von den Verletzungen am Leib Christi jeden Christen etwas an. Dafür braucht es Geduld und viel Leidenschaft, das weiß ich schon. Aber das ist so. Ich kenne das ja von mir selber, dass ich mich stellenweise mit dieser Zerspaltenheit, Zersplitterung abgefunden habe. Aber im Grunde ist es völlig daneben. Manche nennen diese Zersplitterung auch noch was Gutes. Und das postmoderne Lebensgefühl, das ja in die Vielheit verliebt ist, tut ein Übriges dazu. Aber in Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, sehen wir tief in das Herz von Jesus hinein. Und er möchte nicht nur, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sondern dass die Geretteten nach Einheit suchen. Auch das möchte er. Und dass wir insbesondere dafür beten. Das Beispiel hat uns Jesus ja selber gegeben. Er hat sich für Menschen interessiert und er hat gebetet, auf dass sie alle eins werden. Damit sind alle Jüngerinnen und Jünger eingeschlossen. Und ich würde uns einfach so eine kleine Ermutigung an der Stelle zusprechen, dass wir da wirklich kreativ sind und uns fragen, was kann ich denn da? Natürlich sind die großen Kirchen und Kirchenverbände da an vielen Stellen gefordert, aber es fängt immer im Kleinen an. Was kann ich, was können wir denn auch als kleine Gemeinde beitragen? Aber wo ist denn zum Beispiel mein Beitrag dazu? Wo kann ich denn ein Zeichen der Einheit und der Hoffnung in dieser Hinsicht in die Welt tragen? Und ich will einfach nochmal so diese Frage auch aufgreifen. Hast du und habe ich denn den Wunsch nach der Heilung dieses verletzten Leibes Christi? Rührt sich da irgendwas in uns oder ist es uns echt egal, geht es uns irgendwo vorbei? Ich glaube, allein der Wunsch, dass wir uns wünschen, dass wir da hinkommen, allein der Wunsch, glaube ich, kann schon was verändern. Und das sieht Gott, er sieht unser Herz und vielleicht kriegen wir dann auch Ideen, wie wir etwas, eine Kleinigkeit dazu beitragen können. Ganz bestimmt aber lassen sich auch durch kleine Zeichen, lässt sich durch kleine Zeichen Gottes Liebe und seine Größe bezeugen. Und wir halten das fest. Es ist sein Wille, dass wir uns darum mühen. Jetzt noch eine kleine Ergänzung zum Konzil. Ein weiteres bleibendes Ergebnis des Konzils von Nicäa war ja die Suche nach dem gemeinsamen Ostertermin. Das hat am Anfang auch nicht funktioniert. Und dann ist es tatsächlich dort beschlossen worden auf diesem Konzil und seit dem 16. Jahrhundert mit Einführung des gregorianischen Kalenders ist es wieder anders. Im Jahr 2025 war es jetzt zufällig anders, aber auch da muss man sagen, also das ist auch eine Aufforderung an die Gremien, die dieses Thema wirklich voranbringen können, dass wir doch das hinkriegen, den gemeinsamen Termin, wo alle Christen Ostern feiern und nicht die so und die anderen so. Ich finde das irgendwie schlimm. Und dass dieser gemeinsame Ostertermin auf der Agenda in Nicäa stand, beweist zusätzlich, der Wille zur Einheit war ein wichtiges Merkmal, ein wichtiges Signal, das von diesem Konzil ausgegangen ist und das uns dort auch neu ins Stammbuch geschrieben wurde. Und das, glaube ich, kann uns auch bis heute motivieren, das Verbindende zu suchen und zu betonen und womöglich umzusetzen. Ich persönlich bin begeistert und berührt, wenn ich mir Zeit nehme, zu ermessen und zu erspüren, in was für einer großen Linie wir eigentlich stehen. Also 2000 Jahre Christentum und wenn man die Jahrtausende davor im Alten Bund noch dazu rechnet, das sind ja unsere Wurzeln, wo wir herkommen. Und ein 1700-jähriges Jubiläum zu feiern, wer kann denn sowas? Und da sind wir hineingestellt. Das ist doch irgendwie großartig in diese Linie, in diese Tradition. Und wir halten miteinander fest an diesem Bekenntnis. Gemeinsam glauben wir auch heute an Gott, den Vater und Jesus Christus, den Sohn und den Heiligen Geist. Und mich beeindruckt dieses Ringen, dieses Herzblut, was man da so spüren kann, dieser Christen vor so langer Zeit. Besonders, wenn ich merke, es hat sich gelohnt. Das hat wahnsinnige Auswirkungen bis zu uns herüber. Und da kann man eigentlich nur dankbar sein und unseren Glaubensvätern und dem Heiligen Geist danken. Und zum Schluss möchte ich uns noch zu einer kleinen stillen Beschäftigung mit dem Jubiläum einladen. Das eine ist ja, über etwas zu reden, zuzuhören, nachzudenken, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sich berühren zu lassen. Aber wie kriegen wir denn die Inhalte jetzt eigentlich vom Kopf ins Herz? Und dazu möchte ich dir noch etwas Zeit geben und dich einladen. Ich stelle jetzt zwei Aussagen dorthin, mit denen kannst du dich einfach so ein bisschen beschäftigen. Lass das mal etwas in dich hineingluckern und in dir wirken, weil Gott, Jesus Christus ist tatsächlich Gott. Und das Zweite ist, dass er ganz Mensch und ganz Gott ist. Schau einfach mal, was dich da anspricht. Gott segne dich dabei. Amen.